Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft,
dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch.
Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen.
Und nebenbei noch glücklicher zu werden.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Heute habe ich einen Interviewgast bei mir. Zu Gast in der heutigen Podcast-Folge ist Nike Hilber. Nike Hilber ist Psychologin, angehende Psychotherapeutin für Tiefenpsychologie und als La Psychologista auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. Ihr Instagram-Kanal wird mittlerweile von der Deutschen Fachgesellschaft für Tiefenpsychologie gefördert. Und auf ihrem Kanal setzt Nike sich dafür ein, psychodynamische Begrifflichkeiten und theoretisches Hintergrundwissen einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. In dieser Interviewfolge tausche ich mich mit Nike darüber aus, was tiefenpsychologische Psychotherapie ausmacht. Wir beschäftigen uns mit der Frage nach dem Glück und nach dem Glücklichsein und was uns als Menschen daran hemmen kann, glücklich zu leben und erfüllt zu leben und wie tiefenpsychologische Psychotherapie oder auch psychodynamische Therapie allgemein daran mitwirken kann, dass wir das Leben leben, was wir leben möchten und glücklicher und erfüllter und freier leben. Es geht unter anderem auch darum, was tiefenpsychologische Psychotherapie ausmacht. Es geht um Übertragung, um unbewusste Konflikte, um mentalisierungsbasierte Psychotherapie, um Abwehrmechanismen und was es mit der Struktur auf sich hat. Ihr erfahrt in diesem Podcast also eine ganze Menge an Hintergrundwissen zur psychodynamischen Psychotherapie. Ich hoffe, ihr könnt aus dieser Interviewfolge einiges an Wissen mitnehmen über psychodynamische Therapie und versteht ein bisschen besser, was Tiefenpsychologie überhaupt ist und wie Tiefenpsychologie wirkt. Ich wünsche euch ganz viel Inspiration und Freude beim Hören dieser Folge. Willkommen, Nike. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für mich und für unseren Podcast und wir uns heute ein bisschen über Tiefenpsychologie und das Glück unterhalten können. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe dich ja gerade schon ein bisschen vorgestellt. Und der Anlass, dass ich dich angeschrieben habe für das Interview, ist ja auch, dass du die Psychodynamik ja auch vertrittst, da ganz viel Bildungsarbeit leistest. Und ich gerne die Hörer, Hörerinnen vom Podcast mehr über die Psychodynamik, über die Tiefenpsychologie informieren würde und das ein bisschen mehr in die Welt rausbringen würde. Und unser Podcast läuft ja unter dem Motto glücklich sein, glücklich werden, glücklich und erfüllt leben. Und ja, dann habe ich dich angeschrieben und habe dich ja gefragt, ja, wollen wir nicht einen Podcast machen zum Thema Glück aus tiefenpsychologischer Perspektive und was kann die Tiefenpsychologie zum Glücklichsein beitragen? Und ja, dann hast du das Interview angenommen und dir auch ein paar Gedanken gemacht.
Ja, herzlichen Dank. Ich finde das ein super spannendes Thema. Vorneweg, ich werde wahrscheinlich für den Podcast psychodynamische Therapie nutzen, den Begriff, oder so ein bisschen switchen zwischen Tiefenpsychologie und psychodynamischer Psychotherapie, weil das eine funktioniert nicht ohne das andere und es ist mir ganz wichtig, falls es dann zu Verwirrung führen sollte.
Vielleicht als Begriffsklärung hierfür nochmal, die Psychodynamik umfasst ja die Tiefenpsychologie und die Psychoanalyse. Deswegen ist mit der Psychodynamik eben beides gemeint und so das Fundament und das theoretische Gerüst von beiden Verfahren.
Ja, perfekt. Ich habe mir auch wirklich erstmal Gedanken gemacht. Glück ist ja ein großes Wort. Und die psychodynamischen Verfahren kämpfen ja nach wie vor noch so ein bisschen mit so dem Bild von, es wird nur, es geht um Leid und es wird irgendwie viel in der Kindheit rumgebohrt, ohne Sinn und Zweck. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, eingeladen zu werden, weil dem natürlich gar nicht so ist. Und prinzipiell, ja, jeder Mensch will erstmal glücklich sein, würde ich jetzt mal sagen. Wir alle streben nach Glück, mehr oder weniger. Und Glück kommt und geht. Jetzt gilt es ja für alle Gefühle. Nur wären wir nicht in der Lage zu spüren, was Glück ist, wenn wir nicht die anderen Gefühle auch wahrnehmen können. Also wie Schmerz und Wut und Trauer, Gefühle nehmen wir durch Kontraste wahr. Und dementsprechend brauchen wir Gefühlszustände, die wir vergleichen können, um zu sagen, hey, heute bin ich glücklich. Oder an einem anderen Tag, boah, heute geht es mir nicht so gut.
Ja, du hattest da auch so ein spannendes Zitat von Freud, glaube ich, das ist auch sehr schön, sich darauf bezieht.
Ja, bei meiner Recherche, das fand ich selbst toll, das Unbehagen der Natur von Freud, eins seiner Standardwerke. Da definiert er Glück auf eine sehr zeitgemäße und das überrascht bei Freud immer wieder Art und Weise. Ich würde das einfach mal vorlesen.
Gerne, gerne.
Das ist auf der Seite 8. Sie streben nach dem Glück. Sie wollen glücklich werden und so bleiben. Dies Streben hat zwei Seiten, ein positives und ein negatives Ziel. Es will einerseits die Abwesenheit von Schmerz und Unlust, andererseits das Erleben starker Lustgefühle. Im engeren Wortsinne wird Glück nur auf das Letztere bezogen. Entsprechend dieser Zweiteilung der Ziele entfaltet sich die Tätigkeit der Menschen nach zwei Richtungen, je nachdem sie das eine oder das andere dieser Ziele vorwiegend oder selbst ausschließlich zu verwirklichen sucht. Was mich an dem Zitat so angesprochen hat, ist, dass Freud sehr gut auf den Punkt bringt, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert. Also, dass Glück nicht ohne Schmerz funktioniert, dass Lust nicht ohne Unlust funktioniert. Das heißt, wenn wir unangenehme Gefühle, ich spreche explizit von unangenehmen und nicht negativen Gefühlen, weil negativ ist eine Wertung, unangenehm sagt, es ist wichtig, aber vielleicht unangenehm. Wenn wir Wut oder Schmerz und diese ganzen unangenehmen Gefühle ausblenden, dann werden wir auch weniger empfindsam für die positiven Gefühle. Adam Phillips, ein Psychoanalytiker, der in London lebt, in eigener Praxis, hat den erstmal verwirrenden Satz gesagt: Der Anspruch, glücklich zu sein, untergräbt unser Leben.
Ja, ich finde, das muss man erstmal wirken lassen, den Satz. Und du hast den vorhin ja auch schon vorgelesen in so einer kurzen Vorbesprechung. Und mich hat er auch total angesprochen.
Ja, erstmal ist es vielleicht verwirrend, ne? Also wenn jemand sagt, der Anspruch, glücklich zu sein, untergräbt unser Leben, wie ist das gemeint? Das ist so gemeint, wie es Freud auch schon auf den Punkt gebracht hat. Wenn wir uns nur noch darauf fokussieren, glücklich zu sein und das echte Leben, ja, wo alles dazu gehört, ausblenden, dann wird das auch nicht funktionieren. Oder vielleicht nur zeitweise, kurzzeitig.
Ja, und das heißt auch, finde ich, so schön, was ist das für ein Zustand, wo ich nur glücklich wäre? Und dann geschieht ja keine Lebendigkeit eigentlich mehr, weil die Lebendigkeit und das Leben ja eher die Veränderung ist, auch die Veränderung im Glücklichsein und wo eben auch der Schmerz, auch die Unlust dazugehört. Und gerade diese Pole, das finde ich auch, das steckt auch im Zitat von Freud, finde ich, drin, diese Pole, Lust und Unlust, und das macht das Leben aus. Und wir können nicht den einen Pol leben ohne den anderen.
Exakt, genau. Und die Tiefenpsychologie, was die dazu beitragen kann, ist, dass sie sich, und die psychodynamische Therapie natürlich, die Psychoanalyse, grundlegend damit auseinandergesetzt hat, ja okay, wie lernen wir denn eigentlich glücklich zu sein? Ja, und was brauchen wir? Und natürlich werden die Grundvoraussetzungen dazu in der Kindheit gelegt. Ganz wichtig hier, wenn wir das in der Kindheit nicht gelernt haben, heißt es nicht, dass wir es im Erwachsenenalter nicht noch lernen können. Also es ist immer das Potenzial, da nochmal was zu verändern. Nochmal so ein ganz konkretes Beispiel. Kinder und Babys wissen eigentlich sehr genau, um was es ankommt im Leben. Ja? Also auf was es ankommt. Also und zwar auf Beziehungen, auf Verbindung. einem Baby ist es total egal, ob es jetzt einen Designerstrampler anhat oder am allerneuesten Top-Schnuller nuckelt. Ja? Was dem Baby wichtig ist, ist, dass da Bezugspersonen da sind. Eltern, jemand, der sich kümmert, jemand, der in Beziehung tritt. Und hier setzt die psychodynamische Therapie an, weil die psychodynamische Therapie ist seit jeher beziehungsorientiert.
Wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, aus psychodynamischer Perspektive, was steht dem Glücklichsein im Sinne von einem jetzt erfüllten Leben, wo ich eine Vorstellung von mir selbst habe mit eigenen Grenzen, wo ich aber auch in Beziehung treten kann, wo ich Gefühle erleben kann. Was sind da Hemmungen? Und die Psychodynamik würde ja tatsächlich da auch schon die Hemmungen in der frühen Kindheit sehen, nämlich in Beziehungserfahrungen, die negativ waren, wo Bedürfnisse nicht gesehen wurden oder Bedürfnisse nicht sein durften, Bedürfnisse nach Bindung, Bedürfnisse nach Selbstbehauptung, nach Autonomie, Bedürfnisse eben auch nach eigenen Grenzen oder auch aggressive Bedürfnisse, also ja. Ne, die orale Bedürfnisse oder auch aggressive Bedürfnisse, Aggressionen, wo die vielleicht nicht sein durften und gehemmt wurden und dadurch eben abgewehrt werden mussten, zum Beispiel im Wege stehen.
Ja, wunderbar. Danke für die Ergänzung. In der psychodynamischen Therapie sprechen wir dann so ganz konkret von der Übertragung und Gegenübertragung, weil das ist nichts anderes als die Beziehungsarbeit. Vielleicht ganz kurz, das sind große Begriffe, die kompliziert klingen, die eigentlich gar nicht so kompliziert sind und womit eigentlich jeder, jede schnell was anfangen kann. Wir treten in Beziehungen mit unserer Umwelt so, wie wir es erwarten und wie wir es gelernt haben. Na, das heißt, wenn meine Eltern auf mich Acht gegeben haben und auf mich gehört haben, dann werde ich das auch auf meine Umwelt übertragen und erwarten, dass die auf mich achten und etwas, na, auf mich eingehen. Das ist dieser Übertragungsbegriff, der also in allen Beziehungen stattfindet und in der therapeutischen, in der psychotherapeutischen ganz besonders, weil es eben ein intimes Gespräch in einer Dyade ist. Das ist das eine, also die Übertragung. Und dann gibt es noch die Gegenübertragung. Das ist nämlich der andere Part. Was löse ich bei den anderen aus? Also wenn ich jetzt als Mensch durchs Leben gehe, löse ich bei anderen Menschen natürlich durch mein Verhalten etwas aus. Und das ist nichts anderes als die Gegenübertragung. Das heißt, als Therapeutin spüre ich, wenn meine Patientin was Tolles erzählt, ja, spüre ich vielleicht Freude und Glück und freue mich mit. Und das ist die Gegenübertragung. Das sagt ganz viel aus darüber, was der Mensch, der mir gegenüber sitzt, fühlt, erlebt hat. Ne, manchmal lösen Patienten, Patientinnen auch Aggressionen aus in mir. Ne? Und dann weiß ich auch erstmal, huch, aha, gut, die sind jetzt erstmal da. Ja, und mein Gegenüber merkt das vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es immer nur eine These, ganz wichtig. Vielleicht geht es der Person öfter auch im, ich sage jetzt, normalen Leben außerhalb der Therapie so. Und das ist dieses große Potenzial, die psychodynamische Therapie hat. Es ist sehr persönlich und gleichzeitig auch sehr akzeptierend. Ja, also im So-Sein akzeptierend und weniger von Anfang an auf eine Veränderung pochend.
Hast du da ein ganz konkretes Beispiel aus deiner therapeutischen Praxis vielleicht, aus deiner therapeutischen Arbeit, wo ein Patient, Patientin zu dir kommt im Erstgespräch, wo wir uns ja häufig die Übertragung ganz besonders angucken und wo wir dann aus der Übertragung, aus dem, ne, was sich zwischen euch gestaltet, man dann eben auf frühkindliche Beziehungserfahrung schließen kann?
Ich denke, da ist auch wieder gut den Kontrast so ein bisschen zwischen unterschiedlichen PatientInnen oder Menschen hervorzuheben. Manche kommen zum Beispiel, das merkt man schon, wenn es an der Tür klingelt. Manche klingeln gar nicht. Ja, also damit fängt schon an. Ne? Manche sind sehr pünktlich, klingeln, ich mache die Tür auf, dann grüßen die mich forsch, komm rein, setzen sich hin. Ja? Und da ist irgendwie schon da, okay, die haben irgendwie eine Daseinsberechtigung, die tragen das nach außen, die sind da. Dann gibt es aber auch andere, die muss ich erstmal suchen. Dann schaue ich auf die Uhr und die kommen nicht. Und ich denke mir, haben sie den Termin vergessen? Dann gehe ich raus, niemand da, dann mache ich doch mal die Tür auf. Und dann gehe ich sogar vors Haus und da steht eine Person, ja, die sich vielleicht nicht getraut hat zu klingeln. Und das ist schon so ganz ein gutes Beispiel, ja, wie gehen die in Beziehung? sagt schon unglaublich viel aus.
Was wäre jetzt so ganz, wir bilden ja Hypothesen, was wäre jetzt bei diesen beiden PatientInnen, die du jetzt beschrieben hast, exemplarisch, was wären da Hypothesen über frühkindliche Beziehungserfahrungen, die die dann ja auch internalisiert haben?
Okay, also genau, ich finde es super, wie du sagst, es sind Thesen, es sind Hypothesen, man sollte nicht zu viel in alles rein analysieren. Oft ist es auch so, dass wir am Anfang eine tolle These haben, die wir dann aber wieder verwerfen müssen. Aber ja, man könnte jetzt schon sagen, dass die Person, die zum Beispiel geklingelt hat, forsch reingekommen ist, sich vorgestellt hat, die ist ja trotzdem wegen einem Leidensdruck da, ja, was einen vielleicht erstmal irritieren könnte. Die ist doch so forsch. Vielleicht musste die, aus welchem Grund auch immer, relativ früh lernen, sich selbst zu behaupten, sehr selbstständig zu sein, klar nach außen zu formulieren, was los ist, weil das Umfeld dementsprechend nicht da war. Ne? Beispielsweise die Älteste von mehreren Geschwistern und die Eltern waren nicht so präsent. Nur wäre ein Beispiel.
Oder bei der anderen Person, die hat eher so das Gefühl gehabt, ich darf gar nicht sein, möglicherweise. Und das wäre eine andere Hypothese, ne? Das vielleicht sehr raumnehmende Eltern, Bezugspersonen, die vielleicht gar nicht präsent waren. Ne? Vielleicht war sie sogar tatsächlich ungewünscht, wenn man dann über die Biografie exploriert. Dann kommt tatsächlich manchmal sowas hoch, dass die Eltern immer gesagt haben, ach, wir wollten ja eigentlich da noch gar kein Kind. Können ganz verschiedene Dinge sein, aber eher so ein Gefühl von, ich darf nicht sein oder möchte anderen keine negativen Gefühle machen.
Ja.
Ja.
Ja, genau, super. Und die psychodynamische Therapie postuliert im Grunde, dass die meisten psychischen Störungen, nicht alle, aber die meisten Beziehungsstörungen sind. Und das ist dann wiederum auch das, was uns vielleicht im Zustand des Glücks hemmen kann. Und um da auch nochmal zu der Prägung zurückzukommen, wenn, wie du es auch schon gesagt hast, wenn Eltern die Bedürfnisse der Kinder nicht wahrnehmen, nicht angemessen spiegeln oder die sogar ignorieren, dann lernen Kinder, ich bin nicht wichtig, meine Gefühle sind nicht wichtig. Und dann müssen diese unangenehmen Gefühle weggepackt werden. Ja, vielleicht sind die Eltern auch wahnsinnig beschäftigt mit Arbeiten und das Kind merkt, wenn es mir schlecht geht, dann sind die noch mehr gestresst. Das kann ich mir nicht leisten. Und dann versucht das Kind immer gut drauf zu sein, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Und diese Gefühle, die müssen dann abgewehrt werden.
Vielleicht gerade auch da noch so ein kleiner Einschub, wo wir auch vorhin kurz drüber gesprochen hatten, dass man in der Psychodynamik gibt es ja auch verschiedene Schulen. Es gibt ja nicht die eine Psychoanalyse, nicht die eine Tiefenpsychologie, sondern es gibt verschiedene Schulen, die sich immer weiterentwickelt haben, auch ganz viele zeitgenössischen Schulen. Vielleicht auch hier schon mal als Einwurf die mentalisierungsbasierte Psychotherapie, wo du ja auch ausgebildet drin bist. Aber wenn man jetzt so die älteren Schulen anguckt, dann finde ich, kann man da auch aus den verschiedenen Schulen nochmal verschiedene Perspektiven auf, was steht dem glücklich und erfüllt in Beziehung leben im Wege. Nun, aus der Triebpsychologie zum Beispiel wären es dann tatsächlich eher nicht integrierte Triebimpulse oder aggressive Wünsche oder auch Lustwünsche, Lustimpulse, die nicht sein dürfen, weil man vielleicht ein rigides Über-Ich hat. Und eben das Über-Ich und das Ich sozusagen tatsächlich nicht integriert werden können. Und dann vielleicht Aggression gar nicht wahrgenommen werden darf zum Beispiel. Weil ich als Kind gelernt habe, ich darf nicht wütend sein. Und dann richtet die sich nach innen zum Beispiel.
Ja, wunderbares Beispiel. Ja.
Oder was du vorher mit der Beziehung auch angesprochen hast, ist ja auch sehr die Objektpsychologie. Eine andere Schule, die eben den Fokus sehr darauf legt, welche Introjekte habe ich in mich aufgenommen, welche Beziehungsrepräsentanzen habe ich im Inneren gebildet, wie gehe ich in Beziehungen, was sind meine Wünsche an die Objekte. Oder auch als drittes die Selbstpsychologie, die vor allem ja sich darauf konstituiert, wurde das selbst in der Kindheit, konnte das ausgebildet werden? Oder wurde das Kind als Objekt benutzt für die Eltern, wodurch es aber kein eigenes Selbst bilden konnte? Also wenn die Eltern eigentlich das Kind wollten, um eigene Bedürfnisse zu erfüllen, um selber stabilisiert zu werden, um selber das Gefühl zu haben, ich werde angenommen, wodurch aber das Kind gar nicht ein Selbst haben konnte oder sogar ein falsches Selbst nach Winnicott entwickelt hat.
Ja. Wunderbar, hast du jetzt gerade sehr, sehr gut theoretisch untermauert, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Du hast es ja schon hervorgehoben, dass ich so ein bisschen mentalisieren schätze und auch gelernt habe, dass es ein ähnliches Verfahren zu der strukturbezogenen Psychotherapie nach Rudolf. Und warum beziehen wir uns da jetzt drauf? Die mentalisierungsbasierte Therapie ist auch basiert auf Bindungsforschung erstmal. Und mentalisieren, also wen es interessiert, kann dazu nachlesen. Fonagy ist der Begründer der mentalisierungsbasierten Psychotherapie. Deutsche VertreterInnen sind zum Beispiel Svenja Taubner oder ähnliche Personen. Und mentalisieren bedeutet ein kohärentes Bild von sich im Innen und anderen von außen entwickeln zu können. Also Missverständnisse zu verstehen. Und ein gutes Beispiel ist, wenn man durch die Stadt geht und man hat vielleicht nicht so guten Tag, ja, ist irgendwie gestresst. Und dann hat man auch das Gefühl, alle anderen sind so irgendwie unfreundlich zu einem und die gucken auch nicht so nett. Und dann läuft da einer vorbei an einem und der hat extrem böse geguckt. Und man kommt irgendwie gar nicht so auf die Idee, dass es überhaupt nichts mit einem selbst zu tun hat. Und das ist dieses Mentalisieren, was in bestimmten Situationen übrigens bei uns allen einbrechen kann. Also wenn wir uns streiten, was auch wieder mit dem Glück ja ein Stück weit zusammenhängt, bricht das Mentalisieren bei meistens beiden ein und dann sagt man Dinge, die man eigentlich gar nicht so meint und wo man sich im Nachhinein denkt, hä, das wusste ich doch und das habe ich gar nicht so gemeint. Und da setzt die mentalisierungsbasierte Therapie ein. Sie ermöglicht Perspektivenübernahme, Empathie, Reflexion, Impulskontrolle, Affektregulation. Und das sind alles Dinge, die wir brauchen, um eben negative, also unangenehme Gefühle auszuhalten, um dann wieder glücklich sein zu können.
Das fand ich gerade so schön irgendwie, dass das ist vielleicht so das Ziel der Psychodynamik oder der Therapie ja auch, dass eben das Glück beides sein darf und beides wichtig ist. Und dafür zählt vielleicht sogar, das Negative auch anzuerkennen und da sein lassen zu können.
Ganz genau, ganz genau. Und der einzige Weg, das Gefühl abgeben zu können, führt durch das Gefühl. Ne? Mhm. Auch wenn es manchmal schwer ist, das anzuerkennen und erstmal komisch, weil warum soll ein Gefühl, das mich unglücklich macht, zum Glück führen?
Ne? Mhm. Hier finde ich auch wichtig, in Bezug auf, dass die Psychodynamik ja ganz viel die Arbeit in der Beziehung ist. Dass es vielleicht Eltern gab, die eben die Unlust, die Trauer, die Wut des Kindes nicht halten konnten. Ne? Hier der Begriff des Containings, das nicht halten konnten. Und das etwas ist, was man dann in der Psychotherapie lernen kann, weil da ein Gegenüber ist, was mir hilft beim Halten des negativen Gefühls, beim Containing.
Super Ergänzung. Containing ist ein Begriff, der von Bion, ein ganz wichtiger Psychoanalytiker, geprägt wurde. Und da schließt auch das Mentalisieren an. Das Mentalisieren hat nämlich einen ganz wichtigen Punkt, und zwar die nicht wissende Grundhaltung. Wenn wir uns jetzt die Situation vorstellen, Kind fällt hin, tut sich weh, Mama kriegt es nicht mit. Ja, Kind weint, läuft zu Mama oder zum Papa oder zur Bezugsperson, die Person, die halt nahe ist. Und jetzt, sagen wir mal, nicht mentalisierend würde die Bezugsperson reagieren, ach, jetzt reiß dich zusammen, ist doch nicht so schlimm, ich sehe doch gar nichts. Na, das Kind verinnerlicht, okay, ich habe hier ein negatives Gefühl, das darf ich nicht haben, das ist irgendwie falsch, ich verstehe auch gar nicht, warum ich es habe, mir erklärt es ja niemand. Ja, das müssen wir alles erstmal lernen, wenn wir auf die Welt kommen. Und das Mentalisieren und das Containing, na, das Mentalisieren, nicht wissende Grundhaltung, die Mama, der Papa, die Bezugsperson müsste in dem Moment fragen, oh, ich sehe, dass du dir da wehgetan hast, na, du weinst, was ist denn da los? Kannst du mir erklären? Möchtest du mir erklären? Meinst du, das hängt zusammen mit was? Na, also, dass man wirklich offen hingeht und da ist und dem Gefühl Raum gibt. Und dann merkt das Kind nämlich irgendwann, ah, okay, es wird weniger. Aha, das Weinen hat vielleicht mit dem Schmerz zu tun. Ja. Und wenn das nicht erfolgt, das nennt sich markierte Affektspiegelung, dann kann es wirklich schwierig werden, weil dann vielleicht später in ganz anderen Situationen das Kind auch wieder wütend wird oder traurig wird, es aber nicht zuordnen kann, weil es nie gelernt hat, ja, oder nicht ernst nimmt, ja, und denkt, ach, das ist nicht wichtig, ne? Ich reiß mich jetzt zusammen. Und das so lang. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Da kommen wir zu den Abwehrmechanismen, was auch ganz zentral ist in der Tiefenpsychologie, in dem psychodynamischen Verfahren. Abwehrmechanismen oder ich mag den Begriff Schutzmechanismen ganz gerne. Weil wenn wir so klein sind oder auch noch in der Jugend, sind wir abhängig von unseren Eltern. Ja? Wir können uns also nicht leisten, wenn die, ich sage jetzt mal plump, nicht so mitfühlend mit uns sind, denen zu sagen, ja, dann gehe ich halt. Ja, geht ja nicht. Und da setzen dann die Schutzmechanismen ein. Die Psyche ist da wirklich genial, um das jetzt mal so runterzubrechen. Und zum Beispiel ein bekannter Abwehrmechanismus ist die Verdrängung, ja, oder Projektion ist auch, das ist alles ja auch schon in unserem Alltagsgebrauch drin in der Alltagssprache. Und das Kind kann dann in dem Moment erstmal verdrängen, um die Beziehung zu den Eltern aufrechtzuerhalten. Weil, jo.
Ja, ich wollte gerade noch mal reingehen, weil ich dachte, das sind so zwei Begriffe, die für uns ja so zum Alltag dazugehören. Hast du da vielleicht sogar auch aus der Psychotherapie ein praktisches Beispiel noch mal? Woran erkenne ich einen Patienten, Patientin, die eben, wo gerade ein Abwehrmechanismus aktiv wird für die Verdrängung oder die Projektion? Oder auch ein Alltagsbeispiel?
Ja, da gibt es sicherlich viele. Also beispielsweise, wenn ein Patient kurz vorm Therapieende steht und man sehr lange miteinander gearbeitet hat und es auch ein fruchtbares Arbeiten war und man sich gegenseitig schätzt und eine Besserung erzielt hat. Und ich auch weiß und wir auch herausgearbeitet haben in der Therapie, dass Abschied ein zentrales Thema ist. Und aufgrund der Psychodynamik der Patientin. Und dann frage ich beispielsweise, okay, wie geht es Ihnen denn jetzt damit, dass wir auch bald nicht mehr miteinander arbeiten und die Patientin oder der Patient mir gegenüber sitzt und sagt, ja, super.
Geht's eigentlich schon ganz gut und ach, ich glaube, das
genau.
Hab ich den Zeitslot wieder frei und kann dann da zum Yoga.
Genau, beispielsweise, das wäre genau wunderbar. Und auch da, ne, sagen wir jetzt mal, kann ja auch sein, dass es der Person gut geht damit. Ja, also das will ich gar nicht in Frage stellen, aber es gibt eben auch die Möglichkeit und da könnte man das dann mal anbieten, zu sagen, ah, okay, mir fällt es gar nicht so leicht. Ich habe sie sehr geschätzt als Person, ne? Und ich finde das gut, ne, dass es ihnen jetzt gut geht, aber wir hören jetzt auf und zu so einem Abschied gehört auch immer ein bisschen Schmerz dazu. Also dann kann ich es stellvertretend anbieten, was dann eine Reaktion wäre, die genauso okay ist.
In der Mentalisierungsbasierten jetzt auch, ne? Das wäre so ein klassisches.
Also, genau, das wäre mentalisierend, das wäre auch mit dem Hilfs-Ich gearbeitet. Also ich biete an, was ich möglicherweise spüren würde in der Situation. Na, es muss auch gar nicht, also wenn ich in einer ähnlichen Situation wäre, kann ich anbieten und dann kann mein Gegenüber so ein bisschen gucken, ah, okay, habe ich das auch oder kann ich damit gar nichts anfangen? Und was vielleicht noch ein ganz, ganz gutes Beispiel ist, was auch gerade hochbrisant ist, ohne Verdrängung, ja, Verdrängung ist unglaublich wichtig, wenn wir jetzt halt alle die ganze Zeit wahrnehmen würden, was gerade weltpolitisch passiert, in jeder Sekunde unseres Alltags, ja, also um nur ein Beispiel zu nennen, den Klimawandel, dann wären wir vermutlich nicht mehr handlungsfähig. Und das ist das Wichtige an den Abwehrmechanismen, sie ermöglichen uns, handlungsfähig zu werden.
Ich dachte nur gerade, ich bringe das vielleicht jetzt nochmal auf das Frühkindliche bezogen in dem Beispiel, was du gerade hattest von der Patientin, die jetzt den Abschied nicht gut wahrnehmen kann, dass das vielleicht auch eine Patientin ist, die jetzt vielleicht da auch schon vorher in die Therapie reingekommen ist, könnte die gleiche gewesen sein und die vielleicht auch in der Kindheit erlebt hat, meine Bezugspersonen sind eh nicht für mich da und den Schmerz des unerfüllten auch Bindungsbedürfnisses und Zuwendungsbedürfnisses wegdrücken musste durch ich bin noch autonom und ich brauche andere gar nicht. Ja. Und das wäre die gleiche Person, die möglicherweise auch im Abschied, alles nur Hypothesen, häufig, wenn man dann eben biografisch arbeitet, kommt dann eben auch, findet man mit dem Patienten eben dann solche Dinge, ne, wo dann eben das verdrängt werden musste, damit sie funktionsfähig ist, weil sie mit dem Schmerz gar nicht hätte, das gar nicht hätte aushalten können so früh.
Genau.
Als Erklärung, genau. Warum es so die Funktionsfähigkeit dann herstellt.
Ja, und das Gute daran ist, ne, also es sind zwar alles Hypothesen, aber die Theorie ist wissenschaftlich fundiert. Also wenn wir uns jetzt die operationalisierte psychodynamische Diagnostik anschauen, ein sehr langer Begriff, abgekürzt OPD, das, was du gerade gesagt hast, das ist einer der Konflikte, der 7 unbewussten Konflikte, an denen wir uns als PsychodynamikerInnen orientieren. Also, wenn Kinder oder Jugendliche bestimmte Erfahrungen machen, dass bestimmte Bedürfnisse oder Gefühle nicht gelebt werden dürfen, dann können Konflikte entstehen. Ja, die bleiben aber erstmal unbewusst, weil wie wir es vorhin besprochen haben, ne, wenn so ein Kleines kann es einfach noch nicht auf den Punkt bringen, weil es braucht die Eltern. Ja, das ist der einzige Horizont, da ist das Ich noch nicht da so richtig. Ja, deswegen wird es auch wieder als Schutzfunktion, also da auch der ressourcenorientierte Blick drauf, erstmal weggedrückt. Allerdings können diese Konflikte, wenn wir später im Leben, ne, wenn dann immer manchmal kommt ja irgendwie alles zusammen, ja, dann hat man irgendwie einen anstrengenden Job und dann trennt man sich vielleicht auch noch und dann kommt noch Corona ums Eck und, ja, und dann kann sich das so ansammeln, dass die Schutzmechanismen, also die Abwehrmechanismen, den Konflikt nicht mehr von der Psyche, ich sage jetzt mal, fernhalten können. Und dann bricht dieser Konflikt mit Hilfe der Symptomatik irgendwann ins Bewusstsein. Und dann, den Satz kennst du bestimmt auch, sitzen einem Menschen gegenüber, die sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das jetzt gerade herkommt. Mhm. Ja, die Panikattacke kommt wie aus dem Nichts, beispielsweise.
Mhm. Ja.
Ja, und wenn man jetzt sich anschaut, und das kann auch entlastend wirken, dass 80% letztlich von dem, was in unserem Gehirn passiert, unbewusst ist. Also Peichel hat das in seinem Buch geschrieben von 2010. Also nur 20% dessen, was in unserem Gehirn passiert, ist bewusst. Ja, hat das da schon ganz schönes Potenzial, was auszulösen.
Ja. Ja, hier auch nochmal ganz wichtig, das hast du ja auch vorhin schon zu mir gesagt, dass es eben das auch dieser Widerspruch ist zu dem heute sehr oft gelebten in unserer auch Optimierungskultur und Selbstverbesserungskultur, was gerade auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ja oft gesagt wird, jeder ist seines Glückes Schmied. Du musst nur genug manifestieren und dann kannst du dein Glück manifestieren. Nun, was da so im Widerspruch so steht, weil dann hat man diese 80%, die einem hoffentlich nicht bewusst sind, nicht drin. Und dann kommt eben die Panikattacke, obwohl doch eigentlich alles so gut ist und ich mich doch so sehr anstrenge, jetzt glücklich zu sein.
Und das ist auch das Große, also oder was so wichtig und gut ist an der psychodynamischen Therapie, weil sie entlastet. Also wie oft habe ich Patienten, Patientinnen oder auch Menschen in meinem Umfeld, ne, die sagen, ich habe alles probiert, ich gehe irgendwie jeden Tag joggen, ich mache Yoga, ich versuche alles und mir geht's scheiße und ich habe keine Ahnung warum. Das heißt, ich muss ja einfach das Problem sein. Die anderen kriegen es doch gut hin, die sind doch alle, und andere haben es vor allem viel schwerer. Ja, da, ne? Und da kann die psychodynamische Therapie entlastend sein, weil es erstmal klar gemacht wird, hey, da gibt es 80%, auf die hast du gerade keinen Zugriff, beziehungsweise nur verschlüsselt in Form der Symptome. Man kann sich das schon so vorstellen, dass das Unbewusste so Symptome nach oben schickt, wenn es einfach zu anstrengend wird. Und wenn wir dann fähig sind, drauf zu gucken und die zu entschlüsseln, das funktioniert nicht alleine. Also auch ganz wichtig, wir Psychodynamikerinnen, wir müssen auch eine lange Selbsterfahrung machen, weil sich selbst therapieren funktioniert nicht. So, wir brauchen Unterstützung. Einfach jemand, der von außen drauf guckt und andere Perspektiven reinbringt, um diese Konflikte überhaupt erstmal bewusst werden zu lassen.
Das finde ich auch hier nochmal, was mir dazu noch einfällt, auch so als Kennzeichen der Psychodynamik, dass das Symptom bei uns, wie du gerade gesagt hast, das Symptom ist ein Produkt des Unbewussten, häufig ein Lösungsversuch.
Ja.
Das ist, finde ich, so der Unterschied, was ja die psychodynamische Haltung ist. Wir versuchen, das Symptom zu verstehen. Und erstmal nicht direkt wegzumachen, weil wenn wir es wegmachen, dann können wir es ja auch nicht mehr, sagen wir mal, wie jetzt so Morsezeichen, ne? Also ich, wenn man sich das so vorstellt, vielleicht das wie so ein Haus und das Unbewusste ist so im Keller, da sendet jemand jetzt von unten Morsezeichen. Und wir würden erstmal sagen, okay, wir versuchen diese Morsezeichen zu verstehen und die Morsezeichen stören jetzt beim Leben auf den oberen Etagen, weil die sind vielleicht laut oder so, oder jemand klopft an die Heizung oder so. Das stört beim Leben. Aber wir versuchen erstmal, die zu verstehen und dafür ist es auch okay, manchmal notwendig, dass die da sein dürfen.
Ja, total. Ja, super, super Ergänzung.
Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, was wäre dann jetzt da so psychotherapeutisches Handeln, wenn wir eben das Unbewusste haben und die Konflikte, die dann entstehen, die Symptome, die produziert werden? Also wie kann psychodynamische Therapie dann unterstützen, um erfüllter, glücklicher zu leben?
Ja, erstmal wollen wir alle akzeptiert werden. Und auch als kleines Baby, als Kind wollen wir erstmal akzeptiert werden in unserem So-Sein. Dementsprechend, wenn Menschen zu uns kommen, und man kann ja schon sagen, dass es mittlerweile eher so ein bisschen das Denken herrscht, ja, man muss sich verändern. Ja, wenn es einem schlecht geht, dann ist man selbst schuld und das muss man verändern. Und so. Und wenn die dann erstmal die Erfahrung machen können, hey, es ist okay, dass ich so bin, wie ich bin. Und es hat einen Grund, dass ich so geworden bin, wie ich bin.
Kennst du das auch aus deiner therapeutischen Erfahrung, solche Situationen mit PatientInnen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, was, und das kenne ich auch persönlich, ein gutes Beispiel über zu diesem unbewussten Wirken, wenn es uns in Situationen nicht so gut geht und wir genau wissen, was wir eigentlich machen müssten, damit es uns besser geht, wir es aber nicht können. Ja, also wir nicht handlungsfähig werden können, ja, aus einem bestimmten Grund, dann heißt es einfach, okay, da gibt's was, das wirkt aus dem Unbewussten heraus und hemmt uns. Wenn wir nochmal zurückkehren zu den Konflikten, die 7 zentralen Konflikte im OPD, die eine Konfliktspannung auslösen im Inneren. Und wenn wir, das hatte ich vorhin schon gesagt, wenn es im Außen dann so anstrengend wird, dass wir diesen Konflikt nicht mehr abwehren können, dann, ne, dann kommen die Symptome ins Bewusstsein. Ein Konflikt wäre zum Beispiel der Selbstwertkonflikt oder der Identitätskonflikt oder der Individuations- versus Abhängigkeitskonflikt. Früher hieß der Nähe-Distanz-Konflikt, vielleicht ein bisschen verständlicher dann. Und wenn wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, diesen Konflikt auszutarieren, dann ist es unfassbar anstrengend, ja. Dann vergessen wir vielleicht Dinge, wir schlafen länger oder weniger als sonst oder wir sind extrem unruhig, wir haben keinen Appetit mehr, ja? Und dann entsteht eine psychische Symptomatik, die wir behandeln können, indem wir uns diesen Konflikt genauer angucken. Okay, ja, Beispiel Individuationsabhängigkeitskonflikt. Als Kind beispielsweise, ja, haben die Eltern viel gearbeitet. Ja, ich hatte dann als Kind die Vorstellung, okay, ich habe ab und zu versucht zu sagen, dass ich was brauche, aber die mussten ja arbeiten. Und letztendlich, wenn die dann abends nach Hause gekommen sind, hatten sie auch keinen Kopf mehr, sich mit mir auseinanderzusetzen. Beispielsweise hatte ich dann ältere Geschwister, die sich um mich gekümmert haben tagsüber. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, hier gibt es so viele Bedürfnisse um mich rum, meins ist nicht so wichtig. Wie kann ich denn trotzdem in diesem System bestehen bleiben? Ja, und wenn wir uns jetzt Individuation, Abhängigkeit angucken, was hilft dann so einem Kind? Ja, die Flucht in die Autonomie. Okay, ich mache alles selbstständig. Ich habe gar keine Bedürfnisse, weil dann laufe ich auch gar nicht mehr Gefahr, enttäuscht zu werden. Ich entlaste meine Eltern und Geschwister indirekt, indem ich mich ganz unabhängig mache und alles selbstständig mache, vielleicht Aufgaben mache, die allerdings noch gar nicht zu meiner Altersstufe passen. Ja, also zum Beispiel alleine mit dem Bus irgendwo hinfahre, obwohl es mich eigentlich noch überfordert. Oder ein gutes Beispiel, die Monster unterm Bett, wenn die Eltern keinen Kopf haben, weil sie überanstrengend sind oder welcher Grund auch immer, zu erklären oder zu gucken, was ist denn das für ein Gefühl, für was stehen denn die Monster, wo sind die denn, wie sehen die denn aus? Ja, sondern einfach sagen, es gibt keine Monster, reiß dich zusammen, geh schlafen. Dann lerne ich irgendwie, ah, okay, gibt's wohl nicht, ich werde mit dem Gefühl allein gelassen und lerne, ich muss da alleine durch. So, das heißt, ich bin super autonom, aber auf der anderen Seite Individuation, Abhängigkeit. Abhängigkeit ist ja auch nichts Negatives. Ich suche mir ja auch Beziehung. Ich will ja in Beziehung treten. Und es kann dann schon sein, dass ich dann, wenn ich erwachsen werde zum Beispiel, irgendwie Probleme habe, mich in Beziehungen zu öffnen. Ja, ich bin super selbstständig, kriege alles gebacken, habe eigentlich überhaupt keine Probleme. Aber sobald ich irgendwie in eine Beziehung gehe mit Freunden oder auch eine Liebesbeziehung, wird es holprig, wird es schwierig. Tue ich mir schwer, meine Bedürfnisse zu formulieren.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Und das wäre zum Beispiel so ein Konflikt, der so anstrengend ist, weil da das Unbewusstsein, Konfliktpotenzial von früher noch drinsteckt, weil da letztendlich auch noch dieses Kind drinsteckt, das gelernt hat, meine Bedürfnisse zählen, erstmal nichts, aus welchem Grund auch immer, ne, kann es clashen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich und nicht zu kompliziert erklärt.
Ja, fand ich ein super Beispiel, wo man das bemerkt. Und ich glaube, das ist ganz oft so, ne, dass eben gerade wenn wir eigentlich denken, ich weiß, was ich machen muss, oder PatientInnen das denken, und man es einfach nicht macht, Dass dann eher zu gucken ist, nicht zu gucken ist, okay, wie kann ich dich denn endlich dahin bringen, das zu machen?
Ja.
Auch mit PatientInnen.
Ja.
Weil auch hier wieder ist es erstmal, wahrscheinlich hat es eine Funktion und auch einen Schutz. Zum Beispiel, weil vielleicht auch die Ablösung von der Familie noch nicht da ist oder es eher ein Schuldkonflikt ist, im Sinne von, mir darf es nicht gut gehen, weil es den anderen so schlecht geht zum Beispiel. Und wenn wir dann die Person dazu bringen, jetzt mit dem Kopf durch die Wand endlich jetzt glücklich zu sein, dann kommt dann vielleicht, wenn es davor eine Depression war, dann die Zwangserkrankung oder die Panikattacke, weil sich der Körper dann irgendwas Neues sucht. Und da müsste man zum Beispiel dann erstmal an der Ablösung arbeiten, an der Ausbildung des Selbsts arbeiten, an dem Aushalten negativer Gefühle, die Autonomie schrittweise erhöhen, bis dann wirklich irgendwann sozusagen man dann das Symptom auch gehen darf, sozusagen.
Ja, ganz wunderbar. Und das hast du jetzt gerade super gesagt, in der Praxis läuft es ganz, ganz kleinschrittig. Und es ist auch mal von Therapeutinnenseite gar nicht so einfach, das manchmal auszuhalten, weil wir wollen natürlich auch, dass unsere Patientinnen glücklich sind. Und wir sehen ja auch den Schmerz. Und da dann diesem Impuls zu widerstehen, den jetzt einfach schnell wegzumachen, das ist manchmal nicht so einfach, aber ganz grundlegend, weil wenn wir das auch wieder so machen würden, dann würden wir genau das wiederholen, was die Patienten, Patientinnen früher ja erlebt haben. Wir wären also wieder das Elternteil, das dem Kind nicht zuhört, das Sorge hat, ne? dass die Gefühle zu viel werden. Oft ist es ja bei Eltern auch eine Angst. Ne? Wenn ein Kind Aggressionen hat, dann hat die Mutter oder der Papa vielleicht Angst, okay, rastet die mir gleich jetzt komplett aus, ja, und dann setzen einfach einen Deckel drauf. Erzeugen damit aber letztendlich vielleicht genau das Gegenteil. Ja, dann wird das Kind vielleicht viel mehr wütend und immer öfter wütend, weil es hat ja eine Signalfunktion.
Ja. Ja, oder was ich gerade auch dachte, was, glaube ich, so ein klassisches Beispiel ist, wenn jetzt jemand, der das Gefühl hat, ich bin total hilflos und sich durch diese Hilflosigkeit früher die Versorgung der Bezugsperson sichern konnte, die versorgt wurde, der vielleicht auch Eltern hatte, die das eben gebraucht haben, eine wichtige Bezugsperson zu sein, die sich durch das Kind stabilisiert haben, weil sie das Kind auch brauchten, der sozusagen nur gelernt hat, ich muss die Hilfe von anderen in Anspruch nehmen. Ohne andere kann ich nicht sein. Und der kommt dann in die Therapie, zeigt sich als ganz, ganz hilflos, braucht ganz, ganz viel Zuwendung und Unterstützung. Und man liefert das dann als Therapeut und kümmert sich und kümmert sich und kümmert sich. Mhm. Vielleicht auch selber dazu gut. Ne? Wir haben ja auch unsere eigenen Themen. Ne? Mhm. Vielleicht möchten wir selber das Gefühl haben, ich möchte ein guter, wichtiger Therapeut sein, was man dann bekommt. Und dann geht die Therapie weiter und die Person, der geht schon viel besser. Und dann kommt das Therapieende.
Mhm.
Und dann kommt häufig dann sozusagen der Super-GAU. Weil man eigentlich das bedient hat. Die andere Person ist hilflos und braucht Hilfe, indem man gegeben, gegeben, gegeben hat, ganz versorgt hat. Und eigentlich wäre es da vielleicht besser gewesen zu gucken, okay, wir schauen uns das mal auf der Metaebene an. Mhm. Und was passiert denn, wenn ich jetzt nicht versorge? Wie kann die Person in die Eigenverantwortung kommen zum Beispiel? Dachte ich gerade auch, so ein klassisches Beispiel noch.
Ja, ein gutes Beispiel. Also dieser Tanz. Es ist weder das eine noch das andere. Also die Vollversorgung wird nichts helfen, aber auch dieses überhaupt nicht wahrnehmen oder die totale Autonomie, ne, zu sagen, also das kriegen Sie jetzt schon hin, haben doch jetzt schon hier 5 Stunden miteinander gearbeitet, passt jetzt, ja, ein bisschen übertriebenes Beispiel, aber das ist die psychodynamische Therapie, diese Ambivalenz, um auch nochmal auf Freud zurückzukommen. Der sagt ja auch, okay, Lustmaximierung gehört auch zur Unlust. Mhm. Schmerz gibt's nicht ohne Glück und andersrum. Und das spiegelt sich so wunderbar in der psychodynamischen Therapie wider. Und das Leben ist nun mal nicht schwarz-weiß. Und das ist manchmal schwer auszuhalten, weil wir alle dazu tendieren. Es ist vereinfacht uns ja auch einiges. Aber letztendlich ist es so nicht. Und da immer wieder zu gucken, okay, ja, braucht es gerade wieder mehr Unterstützung, braucht es gerade wieder weniger Unterstützung, traue ich meinem Patienten, meiner Patientin jetzt vielleicht auch zu, um beim Therapieende zu bleiben, dieses Therapieende zu bewältigen, ja, weil es gestärkt wurde genug in der Therapie, ist es noch zu früh, es ist ein ganz feines Spiel, was unseren Beruf, denke ich, auch so besonders und intensiv macht.
Ja, total. Schön und total spannend. Also ich bin, auch wenn man so drüber spricht, ja, bin ich ganz fasziniert. Und es ist immer, immer anders. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, ne? Es ist immer, immer anders. Es gibt auch nicht den einen Patienten mit dem Schema F, sondern jeder bringt seine eigene Geschichte mit. Auch in der Kombination mit jedem Therapeutin entsteht nochmal was ganz Eigenes und ganz Individuelles immer.
Ja, das finde ich auch so schön an den psychodynamischen Verfahren, dass bei uns, ja klar, wir arbeiten auch mit dem ICD-10, also ne, dem Störungsmanual, sage ich jetzt mal, zur Diagnostik. Allerdings, auf was wir uns wirklich fokussieren, ist letztendlich der Mensch und das OPD. Und das OPD bezieht sich auf Beziehungen. Also wir schauen uns immer an, okay, wie tritt mein Gegenüber in Beziehungen? Was löst es aus? Wir schauen uns die unbewussten Konflikte an. Ja, okay, welcher Konflikt könnte vielleicht so anstrengend sein, dass die Symptome ins Bewusstsein brechen? Und dann schauen wir uns auch die Struktur an. Eine Struktur wird behandelt mit mentalisierungsbasierter Therapie und auch strukturbezogener Therapie. Und auch gab es Traumata im Leben. Also es ist sehr ganzheitlich. Wir schauen uns eben nicht nur an, ah, depressive Symptomatik, dann machen wir das und das und das, und dann ist die weg, sondern wir gucken uns wirklich den Menschen an. Und vielleicht so zu der Struktur ist auch ein ganz zentraler Begriff in der psychodynamischen Therapie und auch um da nochmal die Brücke zum Glück zurückzuschlagen oder zum Glücklichsein. Die Struktur, wie der Name schon sagt, ist im Grunde ein Gerüst, auf dem wir aufbauen, auf dem wir unser ganzes Leben aufbauen. So Struktur, also strukturellen Fähigkeiten können so ganz in Anführungsstrichen basale Dinge, also zum Beispiel zu lernen, welches Gefühl gehört denn zu mir und welches Gefühl ist deins. Ja, also bin ich jetzt eigentlich gerade wütend oder ist mein Gegenüber wütend? Übernehme ich da was? Oder auch Grenzen setzen gehört dazu. Wie kommuniziere ich meine Bedürfnisse? Also das sind so diese ganzen strukturellen Fähigkeiten. Das ist eigentlich unsere Bühne. Ja, und wenn wir die nicht haben, dann muss man daran erstmal arbeiten. Und dementsprechend auf dieser Bühne kann man sich vorstellen, tanzen dann die Schauspielerinnen. Das sind unsere unbewussten Konflikte. Deswegen ist auch wichtig, ja, wir brauchen erstmal eine Bühne, um irgendwie, ja, um glücklich zu sein. Wir brauchen ein Gerüst, um das Glück voll ausschöpfen zu können. Und wenn dieses Gerüst noch porös ist, dann müssen wir in der psychodynamischen Therapie auch erstmal daran arbeiten. Und das heißt durchaus auch psychoedukativ aufklären. Ja, warum bin ich so, wie ich bin? Das ist so entlastend, gerade für die Menschen, die so einen langen Leidensweg hinter sich haben und denken, sie sind einfach ein einziges Problem. Und wenn man denen jetzt sagt, nee, das war total sinnvoll, dass du so bist, wie du bist. Ja, und damals hat es dir vielleicht das Leben gerettet. Jetzt, na, brauchen wir vielleicht ein neues Verhalten, neue Handlungsoptionen, weil es nicht mehr so passt und weil die Gefahr auch gar nicht mehr da ist. Und das alleine ist schon für so viele so wohltuend. Na, und wenn diese Struktur steht, dann kann man auch an den Konflikten arbeiten.
Was ich bei der Struktur auch so schön finde, ist, dass ich finde, das trennt nicht so in Patient oder gesund, sondern jeder Mensch hat eine psychische Struktur. Und jeder Mensch hat strukturelle Einschränkungen auf der oder der oder der Seite. Und da kann man immer, finde ich, auch in der Beziehung, auch in der therapeutischen Beziehung sozusagen zusammen dran arbeiten. Und es ist nicht so kategorisierend in krank oder gesund.
Das ist ein total wichtiger Punkt. Also natürlich, ich habe auch meine strukturellen Herausforderungen und da gibt es sogar ganz spannende Studien dazu, dass tatsächlich Psychotherapeutinnen gar nicht so gut wegkommen mit dem Strukturniveau, wie man sich das denn so wünschen würde. Also wir sind auch nur Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Vielleicht nochmal zusammenfassend zu der Frage, wie kann tiefenpsychologische Therapie oder psychodynamische Therapie dabei helfen, glücklicher zu werden, dass man bei verschiedenen Punkten ansetzen kann, wie wir jetzt gehört haben. Also einmal der Beziehungsfokus, also die Arbeit in der Beziehung, dann die Arbeit mit den Konflikten, an den Konflikten, die Arbeit an der Struktur, dieses Gerüst stabilisieren und natürlich auch die Arbeit an den Symptomen. Das machen wir ja auch.
Ja.
Sagen wir mal bei zum Beispiel Magersucht, das Symptom ist total gefährlich und ist total selbstschädigend. Da ist natürlich ganz wichtig, dass das Symptom erstmal reduziert wird. Es ist nicht so, dass wir das jetzt nicht machen würden in der Therapie, sondern es ist auch ein Teil. Nur eben die anderen Teile sind auch mit drin.
Exakt. Also definitiv. Es geht natürlich darum, meinem Gegenüber auch erstmal, ne, also meistens kommen die Patienten, Patientinnen ja leider erst, wenn, ich sage jetzt mal, schon ganz schön die Kacke am Dampfen ist. Und da dann keine Anregungen, Tipps zu geben, das wäre auch nicht fair und ist auch überhaupt nicht sinnvoll. Ja, das heißt, man muss ja erstmal schauen, dass es denen einigermaßen geht. Also um da auch nochmal auf die Struktur zurückzukommen, ist ja dann strukturelles Arbeiten auch ein Stück weit. Ne? Das passt, gehört da schon auch dazu, damit die überhaupt handlungsfähig bleiben, weiterhin in die Therapie kommen können, weil das bringt ja dann auch nichts. Und was mir ganz wichtig ist, nochmal zu betonen, die Beziehungsarbeit ermöglicht im psychodynamischen Sinne ja auch die Rupture Repair. Ich weiß nicht, ob du von dem Begriff schon was gehört hast.
Nee.
Naja, letztendlich, dass wir Fehler machen und die auch zugeben und uns dafür entschuldigen können. Das ist auch das Schöne am psychodynamischen Arbeiten. Dadurch, dass es beziehungsfokussiert ist und wir uns ja alle mehr oder weniger, ist auch so ein bisschen Typsache, in die Beziehung einbringen mit unserem Gegenüber. Und das über eine sehr lange Zeit. Ja, ist es auch ziemlich naheliegend, dass wir auch mal einen schlechten Tag haben und vielleicht mal was Unsensibles sagen oder über die Grenzen von unserem Patienten gehen, wo der oder die danach wirklich sagt, ey, mir ging's richtig scheiße. Ja, und zwar nicht auf eine Art von Scheiße und es passiert was, sondern Scheiße von, oh, nee, weil ich will eigentlich gar nicht mehr unbedingt weitermachen oder weiß nicht, ne? Und da dann zu sagen als Therapeutin, ja, das tut mir leid. Es hatte nichts mit ihnen zu tun. Ich bin da über eine Grenze gegangen. Mhm. Allein das ist schon so heilend, ja, und so eine gute Erfahrung auch im Zusammenhang mit glücklich sein, weil wenn wir uns immer an dem aufhängen, was wir falsch gemacht haben, wenn wir uns immer daran aufhängen, was die anderen falsch machen und die anderen zum Beispiel in dem Fall dann möglicherweise nicht zugeben, dass sie da einen Fehler gemacht haben, ja, dann kann das schon auch ganz schön hemmen und ablenken vom Wesentlichen. Und das ist das Tolle auch an der psychodynamischen Therapie, diese Rupture Repair, die ganz wichtig ist.
Danke, das kann ich mir gut vorstellen, dass es wirklich auch als korrigierende Beziehungserfahrung, man hat ein Gegenüber, was auch Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Das ist ja auch super wertvoll.
Ja, ganz wichtig.
Mir kam gerade noch so in den Sinn, ich würde gerne irgendwie die Gesellschaft noch mit einbringen.
Ja.
Weil ich gerade so dachte, so das Thema Glück, glücklich sein, Psychodynamik, dass ja das auch immer vor einem gesellschaftlichen Hintergrund passiert.
Mhm.
Also die Entwicklung von Störungen passiert vom gesellschaftlichen Hintergrund und die verschiedenen Therapieverfahren, die wir anwenden, ja auch.
Mhm.
Ich finde, das ist auch ganz spannend, dass wir gerade merken, gerade sind Therapieverfahren mehr im Kommen, die auch auf schnelles Heilen abzielen, auf eine schnelle Symptombewältigung und auf ein schnelles Herstellen des Funktionsniveaus wieder.
Ja, das ist zentral und die psychodynamische Therapie, Tiefenpsychologie kommt ja aus einer philosophischen Tradition letztendlich und das fand ich damals auch so toll und spannend dran, weil ich da einfach einen Hang zu habe und von der Person ein bisschen so in die Richtung unterwegs bin. Und ich denke, das, was wir gerade beobachten, ist, Effizienz ist wichtig, billig, also Geld sparen ist wichtig. Da kommen dann natürlich ganz unterschiedliche Interessen ins Spiel von unterschiedlichen Akteuren, gesellschaftlichen Akteuren wie die Krankenkassen, die Pharmaindustrie, auch zwischen den Schulen leider nach wie vor Machtkämpfe und Grabenkämpfe, anstatt auf die Gemeinsamkeiten zu gucken und zusammenzuarbeiten. Und wer letztlich ja dann hinten runterfällt, sind ja die Patienten und die Patientinnen.
Mhm.
Und gerade aktuell, wenn man den gesellschaftlichen Blick drauf lenkt mit Corona, mit Klimawandel, mit Krieg, fände ich es eine schöne Herangehensweise zu sagen, okay, das ist jetzt wichtig, dass wir diese Verfahrenvielfalt stärken und Gemeinsamkeiten hervorheben, weil uns gibt es alle. Und so wie es uns gibt, gibt es aber auch sehr viele unterschiedliche Patienten und Patientinnen, ja, die vielleicht bei dem einen Verfahren ganz gut aufgehoben sind, bei dem anderen aber nicht.
Mhm.
Ja, und diese Vielfalt, gerade wird die so ein bisschen unterkomplex dargestellt. Na, also ein Verfahren, möglichst schnell, für alle. Und wenn es für die einen geholfen hat, hilft es auch für die anderen. Und es ist für mich so ein bisschen ein unterkomplexer Trend, der sich ja auch dem Zeitgeist zu Schulden kommt momentan. Ja.
Ja. Das finde ich auch nochmal ein guter Punkt, dass auch jedes Verfahren auch seine Stärken hat und sicherlich auch seine Schwächen.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch nicht jedes Verfahren für jeden geeignet ist und auch nicht zu jedem Zeitpunkt für jeden geeignet ist. Kann auch sein, dass eben die Symptome so belastend sind, dass gar keine Arbeit an den tiefer liegenden Konflikten möglich ist zum Beispiel. Und dass es auch sinnvoll sein kann, auch zum Beispiel erst eine Verhaltenstherapie zu machen und zum späteren Zeitpunkt nochmal eine Tiefenpsychologie zum Beispiel.
Ja, möglicherweise, beispielsweise, ne? Oder man bedient sich da unterschiedlichen Möglichkeiten eines Verfahrens. Oder in dem Fall würde man dann vielleicht eher mentalisierend einsteigen und dann nach einer gewissen Zeit, aber genau das ist der Knackpunkt, die Zeit, die wir oft irgendwie leider nicht mehr haben oder wo uns suggeriert wird, es muss immer schneller gehen, was ja auch dann immer wieder diesen Druck erhöht und man immer denkt, ah, okay, anderen geht es nach 12 Stunden gut. Ich habe ganz oft den Punkt, wenn ich Erstgespräche habe und ich dann sage, ja, also wir können bis zu 60, bis zu 100 Stunden, aber auch nur 12 miteinander arbeiten, dann schauen sie mich alle erstmal mit großen Augen an und sagen, was? 100 Stunden? Ja, also erst so dieser Gedanke, so, was soll ich denn jetzt 100? Oh mein Gott, ist das lang. Wenn die dann mal 70 Stunden da waren, dann sitzen die mir gegenüber und sagen, oh wow, war das kurz. Ja, also so da.
Ja. Ja, und ich fände auch irgendwie schön diese Haltung, die wir auch in der Therapie haben wollen. Also sowohl, es geht um Bindung und Autonomie. Auch sagen wir mal bei den Schulen, es geht um, jeder darf sein eigenes mitbringen und sich bereichern und auch sein eigenes Sein und auch eine Grenze haben. Aber es geht eben auch um die Bindung und um das Zusammensein und Verbundensein. Das ist irgendwie schön, wenn man das erreichen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, euer Podcast ist damit ja echt schon ein super Start. Ihr seid ja gemischt. Das finde ich echt toll. Deswegen bin ich auch unter anderem hier, weil ich das einfach toll finde und das unterstützen möchte und dafür auch ein Stück weit auf meinem Account stehe. Und das ist schon dieses tiefenpsychologische, diese Ambivalenzen aushalten. Es ist nicht schwarz-weiß, es ist eben nicht nur VT, es ist aber eben auch nicht nur Psychoanalyse oder TP. Und ja.
Ja, auch da, alles darf sein und auch eben die negativen Gefühle,
Ja.
ne, um auch auf Freud zurückzukommen.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand das ganz schön. Ich habe nämlich auch auf der Seite 11 in Das Unbehagen der Natur noch das Zitat entdeckt, was diese Ambivalenz, ich denke, für uns alle sehr nachvollziehbar nochmal sehr gut auf den Punkt bringt. Und zwar: Niemals sind wir ungeschützter gegen das Leiden, als wenn wir lieben. Niemals hilfloser, unglücklich, als wenn wir das geliebte Objekt oder seine Liebe verloren haben. Und mehr oder weniger kennen es wahrscheinlich die meisten von uns. Wenn wir uns verlieben, ist es auch ein Risiko. Und wenn wir uns öffnen, ist es ein Risiko. Das heißt, die Verletzung, wir machen uns verletzlich. Wir öffnen auch unser Herz nicht nur für die Liebe, sondern auch für den Schmerz. Nur wenn wir jetzt sagen, okay, nee, ich mach zu, dann verschließen wir uns gegenüber der Liebe sowie dem Schmerz und letztlich wird es wahrscheinlich eher dazu führen, dass wir weniger glücklich sind. Und das ist ein nicht einfacher Weg, aber ich denke, langfristig lohnt sich das, auf beide Seiten zu gucken. Und ich denke, die, die es gewagt haben und die, die vielleicht auch Unterstützung bekommen haben, würden das auch bestätigen.
Ja, was ich in der Vorbesprechung schon gesagt hatte, mich erinnert das so, das Zitat auch an diesen Zustand, den wir vor der Geburt haben, dass wir im Bauch der Mutter sind und diese Einheit haben und diesen ganz glücklichen Zustand. Und da nochmal zu überlegen, das Leben, also der Eintritt ins Leben beginnt eigentlich mit Schmerz, dem Schmerz der Trennung, mit dem ich bin auf diese Welt. Ich bin in dieser Welt jetzt hier hingeworfen und bin erstmal im Schmerz, im Trennungsschmerz, im überwältigt. Und sich das mal bewusst zu machen, das ist eben auch das Leben und die Lebendigkeit und der Schmerz und eben beides.
Ja, wunderbares Beispiel. Ja, das bringt es auch noch mal sehr gut auf den Punkt. Ganz grundlegend, das erste wichtige Erlebnis, wo wir auch als Kinder noch gar nichts wissen und maximal abhängig sind. Und dann geht es darum, irgendwann autonomer zu werden und ein Ich zu bilden. Und dieser ganze Prozess, den kann die psychodynamische Therapie auch erklären, was schon auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, muss man sagen.
Ja, das sind ja super schöne Schlussworte. Ich glaube, damit kommen wir auch zum Ende. Ich danke dir nochmal total für deine Zeit, die du dir genommen hast und auch nochmal für deine Arbeit, deine ganze Bildungsarbeit, die du ja auch leistest mit deinem Instagram-Account. Erstmal ja auch wirklich nur Bildungsarbeit, die mittlerweile ja gefördert wird und auch also was ich total schön finde, dass auch so eine Anerkennung, Wertschätzung eben ist. Und ja, aber dass du da so viel machst, finde ich total toll. Danke dir auch dafür.
Sehr gerne.
Damit sind wir am Ende dieser sehr gefüllten, reichhaltigen, informativen Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt eine Menge an Inspiration, Wissen und vor allem auch einen Einblick in das Arbeiten und das Wirken psychodynamischer Psychotherapie gewinnen können. Wenn euch die Psychodynamik oder die Tiefenpsychologie generell interessiert, folgt Nike auch sehr, sehr gerne auf ihrem Instagram-Kanal, den ihr unter La Psychologista findet. Und hier auch nochmal der Hinweis, dass ihr auch uns auf Instagram findet unter Glücklich Verkopft. Wir freuen uns total, wenn ihr euch mit uns dort verbindet. Und hiermit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.